Wir lesen heute gemeinsam Kapitel 4 in der Apostelgeschichte des Lukas. Apostelgeschichte 4, 1 bis 22. Aber nicht alles am Stück, sondern nach und nach in drei Abschnitten. Also die Predigt zum Thema Evangelisation. Es geht eigentlich um die Reaktion der Menschen auf die Rettung in Jesus. Wir haben die Apostel gepredigt und was war die Reaktion? Und wenn wir von Jesus reden, was ist dann die Reaktion bei den Nachbarn, Freunden und Bekannten? In diesem Kapitel 4, da ist auch dieser berühmte Vers, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und ich möchte die ersten vier Verse lesen jetzt. Da geht es um eine zweifache Reaktion auf das Evangelium. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, auf Petrus und Johannes, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört haben, hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Zweifache Reaktion. Ich muss noch kurz erklären, um was es hier geht. Also das Ganze beginnt in Kapitel 3. Und zwar Petrus und Johannes, die gehen am Nachmittag um 3 Uhr in den Tempel, um anzubeten. Und als sie gerade zum Tempel reingehen wollen, wird ein gelähmter Mann hergebracht, der seit Geburt an gelähmt ist. Der ist 40 Jahre alt, er wird dahin gelegt und alle in Jerusalem kennen diese Person. Er ist gelähmt und er liegt da immer und bittet um Almosen. Und gerade als Petrus und Johannes reingehen wollen, liegt der so da und sagt, ach bitte, kann ich bitte was bekommen von euch? Und der Petrus sagt, schau uns an, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und gehe umher. Packt den Mann am Arm und der steht auf und ist geheilt. So, jetzt ist das Ding natürlich, dass alle Leute seit Jahrzehnten diese Person kennen. Und sie gehen gemeinsam in den Tempel oder im Vorhof und es gibt einen Volksauflauf, weil alle diese Person kennen. Und der Petrus macht eine spontane Predigt. Das ist seine zweite Predigt da im Tempel in der Apostelgeschichte. Und er sagt, also liebe Leute, müsst nicht meinen, dass wir hier jetzt die großen magischen Heiler sind. Das sind wir nicht, das werden wir nie sein. Jesus von Nazareth hat diese Person geheilt. Und dieser Jesus von Nazareth, den habt ihr gekreuzigt und ans Kreuz geschlagen. Ihr habt ihn gekreuzigt und den hat Gott, unser Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat diesen Jesus auferweckt und das ist der Messias jetzt. An den muss man glauben und sonst an niemand. Und das gibt diese Predigt und Petrus sagt, ihr müsst euch auch zu Jesus bekehren, ganz persönlich. Euer Herr und Heiland ihn annehmen. Das ist die Predigt. Und jetzt beginnt unser Kapitel, als der Petrus noch redet und die Apostel und das Volk noch so dasteht und ganz mitten noch getroffen ist, dann kommen plötzlich die Sadduzäer. Die Sadduzäer bilden das religiöse Establishment. Sie kontrollieren den Tempeldienst. Die Pharisäer kontrollieren die Synagogen, die Sadduzäer sind für den Tempel zuständig. Hohe Priester, Priester und Leviten. Und diese Männer kommen her zum Petrus und Johannes und sagen, Moment, Moment, sowas geht hier nicht. Also das hört jetzt auf, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach hier das Volk lehren und einen Auflauf machen und jemand gesund machen. Und da heißt es in Vers 3, sie legten Hand an sie, setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Was passiert? Es gibt einen Widerstand gegen die Predigt des Evangeliums und gegen die Apostel. Sie werden ruhig gestellt, ausgeschaltet, und dieser Hohe Rat von den Sadduzäern, das ist die oberste Verwaltungs- und Justizbehörde der Juden, die haben auch das Recht dazu. Die sagen, der Tempel, da sind wir verantwortlich, und bitte keine Aufstände, keine Ansammlungen, nichts, was wir hier nicht kontrollieren. Die Apostel werden ruhig gestellt. Es gibt einen Widerstand, und dieses Wörtlein hier in Vers 2 heißt empört darüber. Sie sind empört. So was gibt es nicht. Nix, Evangelium, das wollen wir nicht. Wir wollen schöne, ruhige Religiosität, die niemand aufregt, sondern immer alles schön ruhig bleiben. Das wollen wir. Und wer sowas nicht zulässt oder wer da Evangelium predigt und uns noch Schuld einflößt, dass wir Jesus gekreuzigt hätten und so weiter, den wollen wir nicht. Empört darüber, dass sie das Volk lehrten und Jesus die Auferstehung der Toten verkündigten. Es gibt Widerstand. Es hat mal jemand gesagt, das Evangelium ist in Wirklichkeit immer etwas, was spaltet. Es ist nicht so eine schöne Wohlfühlsprüchlein, jetzt sind wir alle mal lieb und das Evangelium ist für uns alle und wir sind gut und schöne, liebe Nachbarn. Nein, das Evangelium spaltet. Und zwar, es trennt zwischen religiösen Gutmenschen und denen, die sich zu Jesus bekehren. Es trennt. Und da war auch diese Trennung der Widerstand. Haben wir das auch schon gemerkt, dass da, wo wir Jesus bekennen oder sagen, ich gehöre zu Jesus, habe mich bekehrt, dann sagt jemand, was denn, von was denn überhaupt, wozu? Du bist doch immer ein guter Mensch gewesen, wozu braucht man das? Da gibt es einen Widerstand. Und das haben die Apostel hier gemerkt. Aber das ist nicht alles, sondern im Vers danach wird noch so nebenbei gesagt, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Das heißt, die Reaktion ist eine zweifache auf die Predigt vom Evangelium. Einerseits Widerstand und andererseits Frucht. Da lässt Gott, da wo der Same ausgesät wird, lässt Gott Frucht wachsen. Und während die Apostel für eine Nacht in Untersuchungshaft sind, wächst das Evangelium in aller Ruhe. So wie beim Paulus auch, der im Gefängnis war über Jahre. Er sagt, das Evangelium ist nicht gebunden, sondern Gott lässt sein Reich wachsen. Menschen kommen zum Glauben, da wo treu verkündigt wird. Die Opposition gegen das Evangelium hindert Wachstum nicht. Es liegt nicht an uns. Der Herr lässt seine Gemeinde wachsen. Er ist der entscheidende Faktor. Und es war nicht das Hauptanliegen der Apostel, körperlich immer unversehrt zu sein und immer einen schönen, guten Ruf zu haben. Das war nicht ihr Hauptanliegen, sondern ihr Hauptanliegen war, das Evangelium so zu predigen, dass Menschen gerettet werden, die gerettet werden müssen. Das war ihr Hauptanliegen. Und das andere, guter Ruf, und immer, dass es mir gut geht und das Leben bequem weiterläuft, das war nicht ihr Hauptanliegen. Und das darf auch bei uns nicht das Hauptanliegen sein, weil sonst bewegt sich nichts. Wenn wir so bequem weiterleben wollen, können wir machen, aber dann wird das Evangelium sich nicht ausbreiten. Ein zweiter Abschnitt hier, und zwar die Petrus und Johannes sind im Gefängnis über Nacht, also in einer Untersuchungshaft. Und nun ist am nächsten Morgen, werden sie vor den Hohen Rat gerufen und es wird ihnen eine Frage gestellt. Und die Frage lautet, Vers 7, und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, dieser Hohe Rat, die Sadduzäer, in welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr dies getan? Ganz eine einfache Frage. Was hat euch dazu bewogen, dass ihr so einen Riesenaufstand macht und von diesem Jesus redet und dass dieser Mensch geheilt wurde? Weil, also die Sadduzäer, die haben nicht an Wunder geglaubt, aber die haben gesagt, es ist echt peinlich für uns jetzt, weil alle kennen diese Person, diesen Gelähmten, Und dass der jetzt gesund ist, das müssen wir echt zugeben. Wir müssen es zugeben, der ist jetzt hier und läuft rum. Also irgendwas ist da geschehen. Und sie fragen, in welchem Namen und in welcher Autorität? Und dann sagt der Petrus, Vers 8, erfüllt mit Heiligem Geist, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden. Also er sagt eigentlich so ein bisschen ironisch, also wenn wir hier wie Schwerverbrecher behandelt werden und jetzt wegen dieser Wohltat werden wir verhört wie vor einem Gericht, wenn es so schlimm ist, dann sagen wir euch ganz deutlich, so sei euch allen kund und dem ganzen Volk Israel, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Hier geht es um Rettung in diesem Abschnitt. Und der Petrus sagt sehr deutlich und klar, wir haben nur im Namen von Jesus geredet. Er ist unser Herr und Heiland. Er ist der Höchste. Er ist der Herr. Und er hat diese Person geheilt und gerettet. Und in ihm ist auch für alle Menschen, in allen Völkern, in allen Ländern, nur in Jesus ist das Heil. Und dieser Vers 12, der hat eine zweifache Verneinung. Und zwar, einmal heißt es, bei niemand anderem ist Rettung zu finden und es ist auch kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also die Rettung, das Heil in Jesus ist ausschließlich. Es ist ganz einfach und es ist ausschließlich. Es gibt keinen Ersatz, es gibt keine andere Möglichkeit, als nur durch Jesus errettet zu werden. Es gibt ja heutzutage viele Rezepte, so religiöse und Lebensrezepte. Und manche sagen, ja, Jesus ja, Jesus und. Die katholische Kirche hat über Jahrhunderte auch und bis heute eigentlich auch gesagt, Jesus, ja, Jesus und die guten Werke, Jesus und die Konzilien, die Bibel und die Konzilien und Jesus und die guten Werke, Glaube ja, aber und. Und deshalb haben die Reformatoren gegen dieses und gegen dieses Inklusive haben sie gesagt, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift und allein Jesus. Und das ist ein Kennzeichen des wahren Evangeliums, dass man in aller Demut sagt, Jesus allein, er ist der einzige Retter. Und im Römerbrief heißt es auch, der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Die Kraft, die Menschen verändert, die transformiert, die ist allein in Jesus. Es gibt keinen zweiten Erlöser, keinen Ersatz, keine Alternative zu Jesus. Und da sehen wir in gewisser Weise, das ist eine intolerante Botschaft. Es ist eine Botschaft, die sagt, nicht der Konfuzius, nicht der Buddha, nicht der Mohammed, alle diese Personen, die können nicht retten, sondern nur Jesus allein rettet. Und da, wo wir uns, so eigentlich der Petrus, wir sehen bei den Aposteln diese Freimütigkeit, sie sagen es einfach klipp und klar heraus, Jesus allein. Jesus hat ihn geheilt und Jesus ist der einzige Weg. Und Jesus ist der Stein, den ihr verworfen habt. Es ist Jesus, wir brauchen Jesus und nur ihn. Also die zweifache Reaktion, Widerstand und Frucht und hier die Frage nach der Rettung, nach der Vollmacht, die liegt nur in Jesus. Und Menschen brauchen Jesus und an Jesus scheiden sich die Geister. Und auch die Gutmenschen, die regen sich auf, wenn wir von Jesus reden, sagen, ach, bin doch auch gläubig, ich bin auch ein Christ. Wenn jemand fragt, bist du Christ, da würden viele sagen, ja, aber wenn man fragt, bist du gerettet, dann sagen die Leute, ja, Moment, von was und wie? Und da wird es dann ungemütlich. Aber die Bibel sagt, man muss von Neuem geboren werden. Die Rettung, das heißt, eine Neugeburt erleben durch den Heiligen Geist. Und diese Neugeburt, die kann nur Jesus schenken. Wir können uns selber nicht neu auf die Welt bringen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und Jesus muss an einem Menschen dieses neue Herz schenken. Das ist Bekehrung und Wiedergeburt. Und nun jetzt noch der dritte Abschnitt hier, wo es dann ab Vers 13 heißt, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander. Also sie sagen, jetzt geht mal kurz raus, wir müssen uns beraten. Und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Also die neue Verordnung von diesen Sadduzäern, von diesem jüdischen Oberverwaltungs- und Justizbehördenrat, die lautet, sie werden bedroht, dass sie mit niemand, mit keinem einzigen Menschen mehr über Jesus reden sollen. Und sie bedrohen sie. Das heißt, wenn ihr das macht, dann passiert's. Und wir sehen ein paar Kapitel weiter, dass sie tatsächlich dann ins Gefängnis kommen, die Apostel. Also es gibt ein Redeverbot, ein Predigtverbot, ein allgemeines Verbot, im Namen von Jesus zu reden. Die Gesellschaft von außen, und das war ja auch noch sogar noch die jüdische, die religiöse Gesellschaft, die hat Druck gemacht, nicht mehr von Jesus zu reden. Heute in unserer Gesellschaft gibt es auch Druck gegen wahre Christen. Es gibt Druck gegen Menschen, die sich an die Bibel halten und Jesus verkündigen. Dieser Druck ist genauso oder wieder ganz anders, aber er ist sehr real. Das, glaube ich, spüren wir alle. Und wie reagieren jetzt die Petrus und Johannes, wie reagieren sie auf diesen Druck, auf diese Bedrohung und auf dieses Verbot? Ich meine, sie leben ja noch in Jerusalem, sie sind dort vor Ort, sie sind Bürger des Landes und sie können jetzt nicht einfach die Fliege machen und irgendwie sagen, naja, es gilt jetzt nicht oder ich gehe außer Landes. Und ihre Reaktion ist in Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Später dann, ein Kapitel später, kommt dieser berühmte Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Sie sagen hier, also ob das jetzt vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf ihn, das beurteilt ihr. Und sie sagen, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Also die Reaktion der Apostel ist, wir werden weiter von Jesus reden. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Gläubige, die Jesus erfahren haben, die eine Wiedergeburt erfahren haben, sie werden von Jesus reden. Mit Worten, oft auch ohne Worte, aber durch ihr Leben. Und die Apostel haben gesagt, wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden Zeugen Jesu sein und bleiben. Und da heißt es weiter, sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Also die Atmosphäre in der Gesellschaft in Jerusalem war damals noch sehr, sehr positiv, auch den Christen gegenüber. Die hat sich aber diese Atmosphäre hat sich gewendet. Und später dann waren die gläubigen Juden auch, die waren dann gegen die Christengemeinde. Aber auf diese Bedrohung, dass man nicht mehr von Jesus, vom Evangelium reden soll, auch nicht mehr öffentlich verkündigen soll, auf diese Bedrohung gab es immer im ganzen Lauf der Kirchengeschichte. Und erinnern wir uns, im Jahr 1521 steht ein Mensch in Worms vor dem Reichstag. Und da ist eine ganze katholische Kirche, die jahrhundertelang die einzige Glaubensinstanz ist für ganz Europa. Und die sagt zu diesem Luther, du musst alles widerrufen. Du hast uns angegriffen, uns als höchste Institution in Sachen Glauben. Du hast gesagt, dass wir uns irren. Und heute ist die Gelegenheit, dass du öffentlich alles widerrufst. Und ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Luther-Filme, aber ein Film ist sehr, sehr gut, der das so darstellt, diese Spannung, die auf einer einzelnen Person liegt. Und der Luther, der sagt dann, wenn ich durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun, ist weder sicher noch heilsam. Gott helfe mir, Amen. Der Luther hat nicht widerrufen, hat gesagt, ich tue mich auf das Wort Gottes berufen und gründen. Das ist mir sicherer als alle Konzilien und Päpste dieser Welt. Und ja, so hat auch die Reformation begonnen. Und es werden Leute gesucht, die sich auf Jesus und sein Wort berufen. Hier in unserer Gesellschaft, heute in unserer Zeit. Gott wird diese Menschen segnen, nicht immer vor allem bewahren, aber das Evangelium muss gesagt werden, bekannt werden und klar kommuniziert werden. Im Jahr 1415, 100 Jahre vorher ungefähr, da wurde auf dem Konzil zu Konstanz eine Person verbrannt auf dem Scheiterhaufen, der Jan Hus. Es war ein Vorreformator, einfach nur, weil er sich von all dem ganzen religiösen Tamtam auf die Bibel zurückorientieren wollte und gesagt hat, man müsste die Bibel allen Menschen in Böhmen und Mähren und so weiter in die Hand geben, in ihrer eigenen Sprache. Einfach nur das wollte er. Bibel in die Nationalsprachen, das hat er von dem John Wycliffe, hat er bei dem gelesen. Der Jan Hus sollte auch widerrufen. Er hat nicht widerrufen, sondern gebetet für die Menschen, die um ihn herum gestanden sind. Und er hatte durch die Schriften von John Wycliffe diese Einstellung und auch den Glauben gefunden. Der John Wycliffe, der wurde auch als Vorreformator dann als Ketzer verurteilt. Und 30 Jahre nach seinem Tod wurden die Gebeine vom John Wycliffe ausgegraben und extra verbrannt, weil man gesagt hat, die Kirche damals, das ist jetzt, man hat 45 Sentenzen von ihm und vorher schon 267 Aussagen von ihm als irrlehrerisch verurteilt. Man hat gesagt, man muss seine Gebeine noch nach dem Tod, man muss die ausgraben und extra verbrennen. So sieht es aus hier in Europa. Oder hat es ausgesehen. Also, dass es diese Reaktionen gibt gegen das Wort Gottes und gegen das Evangelium, sollte uns nicht verwundern. Die ganze Kirchengeschichte spricht auch spricht Bände darüber. Der John Bunyan, man hat vielleicht Bücher gelesen von ihm, John Bunyan in England, der wurde ins Gefängnis gelegt, weil er auch frei gepredigt hat, das Evangelium damals. Und man hat zu ihm gesagt, John, wir lassen dich raus, aber du musst versprechen, nicht mehr zu predigen. Es gibt genug reguläre Geistliche hier im Land und die machen das okay und du musst nicht predigen. Und dann heißt es, John Bunyan sagte nicht, Nun, ich kann sehen, dass dieses Predigen eine schlechte Sache ist. Es hat mich ins Gefängnis gebracht. Ich musste hart arbeiten und so weiter. Ich sollte besser von hier verschwinden. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn Sie mich heute aus dem Gefängnis entlassen, werde ich morgen wieder predigen durch die Gnade Gottes. Und als sie ihm sagten, dass sie ihn nicht herauslassen würden, antwortete er tapfer, wenn ich im Gefängnis liege, bis das Moos auf meinen Augenlidern wächst, werde ich doch niemals die Wahrheit verbergen, die Gott mich gelehrt hat. John Bunyan, Die Pilgerreise und so, manche anderen guten Bücher hat er geschrieben. Ja, also was machen wir, wenn man uns bedroht, wenn man uns einengt oder verbieten will, in der Gesellschaft oder in der Arbeit oder so? Die Apostel haben uns vorgelebt, sie sagen, wir lassen uns nicht das verbieten, dass wir von Jesus reden, weil er hat unser Leben verändert. Er hat uns neues Leben geschenkt. Wir dürfen zu ihm gehören und er ist die Rettung für alle Menschen. Also, unsere Reaktion sollte auch so aus Dankbarkeit sein, Jesus zu verkündigen und nicht nachzugeben, egal wo wir stehen. Es sollte nicht unser erstes Anliegen sein, einen guten Ruf zu bewahren oder körperlich unversehrt zu sein, sondern unser erstes Anliegen sollte sein, dass das Evangelium durch uns andere Menschen erreicht, dass sie auch gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Amen.